In unserer Publikation ging es um die Calreticulin-Mutation bei myeloproliferativen Erkrankungen. Diese Mutation ist Mitte des Jahres 2013 am Center of Molecular Medicine von Professor Kralovic und seinen Mitarbeitern entdeckt worden. Was ist unser Beitrag, mein Beitrag zu dieser Publikation? Wir haben sozusagen schon seit Langem an einem entsprechenden Environment gearbeitet. Wir haben Patienten an sich einer seltenen Entität mit einer niedrigen Inzidenz, eigentlich eine Orphan-Indikation für Therapien, aber doch einer hohen Prävalenz, weil Gott sei Dank diese Patienten sehr lange leben. Und damit gibt es viele dieser Patienten. Und wir haben mittlerweile wahrscheinlich eine der bestcharakterisierten Patientenpopulationen des myeloproliferativen Syndroms weltweit. Diese Population ist nicht nur klinisch, sondern mittlerweile auch molekulargenetisch extrem gut charakterisiert. Und das hat es letzten Endes auch möglich gemacht, diese Mutation zu entdecken. Warum ist diese Mutation so wichtig geworden? Oder glaubt man, dass diese Mutation so wichtig ist? Es handelt sich um eine krankheitsinduzierende Mutation, so ähnlich wie zum Beispiel die Philadelphia-Translokation bei der CML oder die JAK2-Mutation bei der Polycythämie hier. Und bisher konnte zum Beispiel JAK2-Mutation nur bei etwas mehr als der Hälfte der Patienten mit essentieller Thrombozytämie oder jener Patienten mit primärer Myelofibrose entdeckt werden, und die andere Hälfte war bisher unentdeckt. JAK2-Mutation wurde ebenso von Robert Kralovic in Basel, damals noch in Basel, entdeckt. Er hat sich dann entschlossen, 2006 zu uns nach Wien zu kommen, weil er gesehen hat, dass hier in der Nähe seiner Heimat Brünn ebenso ein Kristallisationspunkt für diese Erkrankungsgruppe besteht. Und er hat eben jetzt im Dezember publiziert, die Calreticulin-Mutation bei einem Großteil der Patienten mit essentieller Thrombozytämie und bei fast 50% der Patienten mit primärer Myelofibrose. Das ist eine andere Mutation im Thrombopoietin-Rezeptor, MPL genannt, und das sind die bisher undetektierten Patienten, wo eben die Mutation noch unbekannt ist. Wenn man die Patienten dann etwas genauer charakterisiert, entsprechend der WHO-Klassifikation in essentielle Thrombozytämie oder präfibrotische Myelofibrose, so bleibt nur mehr ein ganz kleiner Teil der Patienten im Hinblick auf die verursachende Mutation unentdeckt. Das heißt, wir haben bei diesen Philadelphia-negativen myeloproliferativen Erkrankungen nun eine ähnliche Situation wie bei der chronischen myeloischen Leukämie, mit natürlich der Fantasie, dass hier in Zukunft eine zielgerichtete Behandlung kreiert werden kann. Interessanterweise konnte man bei einem kleinen Teil der myelodysplastischen Syndrome, refraktäre Anämie mit Ringsideroblasten, ebenso diese Calreticulin-Mutation entdecken. Weiters ist wichtig an dieser Mutation, dass diese Mutation sehr frühzeitig in der Krankheitsentstehung hier zum Beispiel auftritt und dann eben dieser Klon sich mehr und mehr ausweitet, dieser Zellklon, und zum krankheitsbestimmenden Zellklon sich entwickelt. Diese Untersuchung wurde an mehreren Patienten, wo Stammzell-Assays gemacht worden sind, durchgeführt. Diese Calreticulin-Mutation wurde deswegen noch nicht entdeckt, weil diese Mutation sehr klein ist. Das heißt, es sind entweder wenige Basenpaare eingesetzt oder entsprechend verloren gegangen, und zusätzlich gibt es eine große Vielfalt hier aufgezeichnet von Mutationen im Exon 9, am Chromosom 19, am Calreticulin-Exon, Und das sind die unterschiedlichen Mutationen, die eben mit dieser Next Generation Sequenzmethode entdeckt worden sind. Und hier zwei wichtige Typen dieser Calreticulin-Mutation. Typ 1 und Typ 2 wurde das benannt, aber es gibt insgesamt 36 verschiedene Mutationsuntergruppen, die eben im Zusammenhang mit dieser Untersuchung bei unseren Patienten entdeckt worden sind. Diese Mutationen übersetzen sich dann in quasi pathologische Peptidsequenzen in diesem Calreticulin-Peptid. Und dieses Calreticulin-Peptid, hier die Deletion, 52 Basenpaare sind eben hier herausgeschnitten in dieser Mutation, beziehungsweise 5 Basenpaare sind hier eingesetzt. Das ergibt ein neues Protein. Dieses neue Protein lässt sich immunologisch wahrscheinlich sehr, sehr gut nachweisen, sodass hier wahrscheinlich relativ einfach eine Antikörpertherapie zu entwickeln ist. Das heißt, diese Entdeckung gibt natürlich die Chance, dass wahrscheinlich oder hoffentlich sehr bald für diese Erkrankungsgruppe eine Antikörpertherapie entwickelt werden kann, so ähnlich wie die Antikörpertherapie zum Beispiel bei den Lymphomen, die, wie wir wissen, ja extrem erfolgreich ist. Und diese Calreticulin-Mutation macht eine Phosphorylierung dieser Kinasen, und diese Kinasen bewirken dann eben eine erhöhte Signalübertragung, zum Beispiel von Zytokin, von Wachstumsfaktorsignalen, was dann eben zu einem erhöhten Zellwachstum, zu einem autonomen Wachstum in der Zellkultur führt. Welche Bedeutung hat die Calreticulin-Mutation klinisch nun? Wir haben gesehen, dass Patienten zum Beispiel mit primärer Myelofibrose oder essentieller Thrombozytämie ein besseres Überleben haben im Vergleich zu jenen, die JAK2 oder MPL mutiert sind, dass diese Patienten weniger häufig Thrombosen haben im Vergleich, das sind die JAK2 mutierten und das sind die Calreticulin mutierten. Das heißt, Calreticulin Mutation ist assoziiert mit einem günstigeren Überleben. Das zeigt sich zum Beispiel hier an der Population der präfibrotischen Myelofibrose-Patienten, dass jene Patienten mit der Calreticulin-Mutation wesentlich länger überleben im Vergleich zu jenen, die JAK2 mutiert sind. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.